Frau Müller, was genau verstehen Sie unter finanzieller Bildung?
Zum einen einfach die grundlegenden Zusammenhänge, also wie funktioniert eigentlich unser Geldsystem, was ist Inflation, warum ist die auch gar nicht so schädlich, obwohl wir immer darüber fluchen, aber natürlich auch das ganz praktische Wissen im Alltag, wie gebe ich weniger Geld aus, als ich habe, wie mache ich irgendwann meine Steuererklärung, wie investiere ich an der Börse oder Finanzen der Beziehung. Wir denken gar nicht drüber nach, sondern automatisch übernimmt ganz häufig der Mann die Finanzverantwortung. Dabei müsste das ja gar nicht so sein.
Frauen waren Bundeskanzlerin. Frauen fliegen ins All. Was ist denn der Knackpunkt, dass Finanzen anscheinend zu kompliziert sind?
Es liegt nicht daran, dass Finanzen zu kompliziert sind. Im Gegenteil, es ist sogar so, wenn zum einen Frauen treffen bereits heute 80% aller Finanzentscheidungen, nämlich die ganzen Haushaltsentscheidungen. Also haben wir noch genug Geld für das nächste Paar Winterstiefel oder werden die auf die nächste Saison oder den nächsten Monat vertagt? Das Problem ist, dass ab Auto oder höheren Summen, da entscheidet der Mann tendenziell. Und interessanterweise ist es so, dass wenn Frauen investieren, dann haben wir höhere Gewinne bei niedrigerem Risiko mit unserem Geld. Wir sind also die besseren Investorinnen. Nur leider sind wir eben so sozialisiert, dass wir diejenigen sind, die häufiger in Teilzeit erwerbstätig sind, weil wir uns eben um die Kinder kümmern. Ist ja auch vollkommen okay. Aber das führt eben dazu, dass wir sowohl weniger Einkommen haben und dann ist es fast automatisch, dass eben das Einkommen, was da ist, dann vom Mann nach Hause gebracht und dann auch investiert wird. Dabei profitieren eigentlich beide, wenn man sich das Ganze aufteilt.
Eine Studie des Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, in Mannheim zeigt, dass auch mangelndes Selbstvertrauen eine Rolle spielt. Warum unterschätzen Frauen ihre Finanzkompetenz häufiger als Männer das tun?
Ich finde, wir könnten die Frage auch umdrehen, warum überschätzen Männer sich so häufig? Denn es ist nicht so, dass die Männer sich selbst korrekt einschätzen, sondern sie überschätzen sich strukturell. Und auch da haben wir wieder für beides, haben wir die Sozialisierung ganz, ganz stark. Wir sehen schon im Kleinkindalter wird Jungs eher gesagt, ja klar, probier das doch mal aus. Und Mädchen wird gesagt, sei eher vorsichtig, sei ordentlich, sei brav, sei nett. Und das setzt sich durch. Das heißt, Frauen denken sich dann eben, naja, sei vorsichtig, heißt, ich spare. Männer denken, ach, ich probiere mal aus, wie das funktioniert mit dem Investieren. Und dadurch investieren Männer, bevor sie überhaupt verstanden haben, wie das funktioniert. Und Frauen investieren gar nicht, obwohl sie eigentlich schon mehr Wissen haben, als sie häufig so denken.
Bei Finanzwissen, da geht es ja nicht nur um erfolgreiches Zocken an der Börse, sondern auch darum, finanziell gut für sich vorzusorgen mit Beteiligungen am Aktienmarkt. Wo liegen für Frauen die Hürden?
Zum einen daran, dass die Börse eben häufig mit Zocken, mit Casino gleichgesetzt wird. Das stimmt einfach nicht. Natürlich kann man an der Börse zocken, aber man muss es nicht. Das ist wie in einem normalen Supermarkt. Da können Sie sich rein von Junkfood und Schokolade ernähren. Sie können aber auch sich sinnvoll ernähren. Und genauso ist es an der Börse auch. Sie können den größten Blödsinn kaufen, aber Sie können eben auch sehr sinnvoll langfristig investieren. Und das ist zum einen das Thema, dass Frauen sich das eben noch weniger zutrauen als Männer, dass wir Frauen einfach noch weniger Berührungspunkte haben mit dem Thema, weil es auch erwiesen ist, Väter reden mehr mit ihren Söhnen über Geld als mit ihren Töchtern. Das heißt, das wird von Generation zu Generation weitergegeben.
Wie müsste denn Finanzbildung aussehen, damit sie nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch das Selbstvertrauen stärkt?
Also zum einen müsste sie flächendeckend sein. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass wir schon in den Schulen anfangen, weil wir da einfach alle Kinder aus allen Elternhäusern erreichen. Nicht nur die, die schon Interesse dafür haben, die das freiwillig machen und so weiter. Gleichzeitig brauchen wir lebenslanges Lernen. Denn mit 15 haben die wenigsten das Thema Altersvorsorge so richtig groß auf dem Schirm. Die sind mit anderen Themen beschäftigt und das ist ja auch in Ordnung. Aber dann eben mit 25 oder 35 verändert sich das und dann können wir so langsam diese Themen aufbringen. Und dann muss das Ganze nicht nur theoretisch sein, sondern eben praktisch. Also unser größter Erfolg ist beispielsweise, wenn wir dann einfach einmal zeigen, wie komme ich denn, wo finde ich so einen ETF und wie kriege ich den in mein Depot und wie wähle ich aus den 4.000, die es gibt, den einen aus, den ich eigentlich brauche. Was ein ETF ist, haben wir natürlich vorher geklärt. Also die Theorie gehört auch dazu. Aber dann wirklich diese praktische Umsetzung, die muss unbedingt gegeben sein. Denn es gibt Bücher ohne Ende. Und trotzdem tun es die Leute nicht. Das heißt, erstens, wir müssen die Leute da erreichen, wo sie sind. Nicht nur auf Freiwilligkeit, sondern eben in den Schulen, in den Unternehmen, in der Weiterbildung und so weiter. Lebenslang immer wieder ein bisschen zwingen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann aber das so machen, dass sie auch Spaß daran bekommen. 4 Stunden setze ich mich hin und mache meine Steuererklärung. Macht vielleicht währenddessen nicht so viel Spaß, aber dafür kriege ich 1.000 Euro zurück. Was für ein fantastischer Stundenlohn.
Lassen Sie uns noch mal auf das große Ganze schauen. Wenn Frauen noch weiter ihre Finger vom Finanzmarkt lassen, welche langfristigen gesellschaftlichen Risiken sehen Sie?
Zum einen für jede einzelne Frau ganz klar das Thema Altersarmut. Wir wissen, dass die gesetzliche Rente nicht dafür gemacht ist, unseren Lebensstandard zu finanzieren. Die ist lediglich eine Grundsicherung. Das heißt, jede einzelne von uns muss ihr Geld in die eigenen Hände nehmen und muss sich selber darum kümmern. Das Ganze hat natürlich auch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen, denn wenn der Staat immer mehr auch für die Altersvorsorge einfach aufkommen muss, dann kommen da einfach mehr Steuergelder, die dementsprechend nicht für andere Themen zur Verfügung stehen, beispielsweise Bildung für unsere Kinder oder dergleichen. Und dann eben auch das Thema Gestaltung. Wer Geld hat, kann die Gesellschaft mitgestalten. Sei es darüber, dass Personen, die ein hohes Vermögen haben, einfach mehr gehört werden. Sei es aber natürlich auch durch unsere Investitionen, durch unsere Spenden. Da können wir ja direkt mit unserem Geld auch wirklich die Gesellschaft gestalten. Das heißt, Geld ist wirklich ein fundamentaler Bestandteil von Entscheidungsfreiheit. Und je mehr Frauen dieses Geld in den Händen haben, umso mehr gestalten wir die Gesellschaft auch mit und machen sie damit dann auch gerechter für die zukünftigen Generationen.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.